Ja, vielen Dank für eure nette Begrüßung. Die Sache mit dem Nagel fand ich richtig ein bisschen rührend. Also das sage ich jetzt ohne, rührend hat ja so, ist ja so ein komisches Wort, ne? Aber passiert einem nicht so ganz oft als Pastor, wenn einem Leute so nach ein paar Jahren noch sagen, das, was du mal gesagt oder gemacht hast, das weiß ich noch. Ne? Also das ist nicht immer so und manchmal ist es ja auch ganz gut so. Ist ja auch nicht alles Gold, so was man so sagt immer. Ja, also ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin und das Thema, um das es mir heute geht, oder der Text, um den es heute geht, befindet sich wohl so in einem größeren Themenzusammenhang, der euch hier beschäftigt. Es geht um den Text aus Johannes Evangelium Kapitel 13, Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Das Thema Dienen ist ja schon deutlich geworden in diesem kurzen Anspiel. Und das ist auch das Thema, das diesen Text durchzieht. Und ich lese aus Johannes 13 die Verse 1 und folgende. Am Vorabend des Passafestes wusste Jesus, dass seine Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzugehen. Er hatte die Menschen geliebt, die sich in dieser Welt zu ihm bekannten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend, als Jesus mit seinen Jüngern beim Essen war, hatte der Teufel Judas Ischariot schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater unbegrenzte Macht gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte seinen Umhang ab und band sich ein Tuch um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm: Du verstehst jetzt noch nicht, was ich tue, aber später wirst du es verstehen. Aber Petrus blieb dabei: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus ihm erwiderte: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann gehörst du nicht zu mir. Da sagte Petrus: Herr, dann wasch mir auch die Hände und das Gesicht und nicht nur die Füße. Jesus antwortete: Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid alle rein, außer einem. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Umhang wieder an, setzte sich und fragte seine Jünger: Versteht ihr, was ich gerade getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und das ist auch richtig, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Denkt immer daran, ein Untergebener steht niemals höher als sein Vorgesetzter und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das eingesehen habt und handelt danach, wird Gott euch segnen. Soweit dieser Text, Johannes 13. Ich denke, worum es geht, muss ich nicht lange erklären. Jesus sitzt mit seinen Jüngern beim Essen zusammen und dann steht er auf und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und das ist aus zwei Gründen ja, aufsehenerregend, ungewöhnlich. Einmal, weil das in der Regel die Arbeit der niedrigen Leute war, entweder der nicht-israelitischen Sklaven oder, man höre und staune, der Frauen oder der Kinder, aber niemals der Männer. Jesus hatte gerade seine Hoheit, oder Johannes hatte gerade die Hoheit Jesu beschrieben. Da steht: An diesem Abend, als Jesus mit seinen Jüngern zum Essen war, hatte der Teufel schon Judas Ischariot zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater unbegrenzte Macht gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Das heißt, kurz vorher sagt Johannes etwas über die Ehre und über die Hoheit von Jesus. Und dann erzählt dieser Text davon, dass Jesus etwas tut, das auf der damaligen Werteskala für die Menschen ganz am unteren Ende galt. Das war die Arbeit derer, die eben sonst nichts galten. Die waren dafür da, den Männern bei diesem Essen die Füße zu waschen. Das ist einmal ungewöhnlich, dass Jesus das tut. Das zweite Ungewöhnliche ist, dass das während des Essens passiert. Normalerweise passierte das am Anfang, war Teil des Abends, dass man, wenn die Gäste hereinkamen, ihnen die Füße wusch oder ihnen eben die Füße gewaschen wurden, bevor sie sich zum Essen hinsetzten. Wenn Jesus das hier mittendrin tut, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das erklären könnte. Entweder es hätte keiner vorher gemacht. War keine Frau da, keine Kinder da, keine Sklaven da und alle allesamt waren sich zu schade, den anderen die Füße zu waschen. Haben gesagt, ist nicht mein Job, sollen doch die anderen tun. Dann ist es besonders aufsehenerregend, dass Jesus hier aufsteht und das tut, worum sich alle vorher gedrückt haben. Oder es ist vorher passiert, diese Fußwaschung hat irgendjemand durchgeführt, dann ist es ungewöhnlich, dass Jesus aufsteht mittendrin und das Ganze nochmal macht, wo es schon passiert ist. Wie dem auch sei, was Jesus macht, liegt außerhalb der Norm, musste alle verwundern. Und ich denke, dass alle seine Schüler das auch so erlebt haben. Und Johannes sagt nicht, dass irgendeiner was sagt. Ich habe den Eindruck gehabt, als ich diesen Text gelesen habe, als Jesus da von einem zum anderen ging und ihnen die Füße gewaschen hat, da haben die alle da gesessen und haben mehr oder weniger betreten geschwiegen. Vielleicht an die Decke geguckt oder nicht gewusst, was sie sagen sollten. Oder keiner sagt was. Der Einzige, der was sagt, das ist der, der immer was sagt, ob es passt oder nicht, ist Petrus und sagt, Jesus, was machst du da? Finde ich immer sehr erfrischend. Das ist der, der sagt, was er denkt, weil er das Herz auf der Zunge trägt und sagt, nicht du mit mir, wie kommst du dazu? Und Jesus sagt, was ich mache, verstehst du noch nicht, aber hinterher wirst du begreifen, worum es geht. Und als er dann begreift, dass Jesus hier was Wichtiges tut, sagt er nicht nur die Füße, sondern nach Möglichkeit auch ganz. Und Jesus will ja nur ein Exempel, ein Beispiel geben. Und was er damit sagen will, das erklärt er ja selber in Versen 12 und folgende. Ich lese das nochmal. Nachdem Jesus ihnen nun die Füße gewaschen hat, zog er seinen Umhang wieder an, setzte sich und fragte seine Jünger, versteht ihr, was ich hier gemacht habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und es ist richtig, ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Denkt daran. Und jetzt übersetzt Luther, glaube ich, ein Diener ist nicht mehr als ein Herr. Das heißt, ihr seid nicht mehr als ich, euer Lehrer, euer Meister, euer Lehrer, euer Herr. Und wenn ich mir jetzt nicht zu schade war, euch die Füße zu waschen, dann dürft ihr euch auch nicht dafür zu schade sein, euch untereinander und anderen Menschen zu dienen, indem ihr ihnen die Füße wascht. Wenn ihr euch dafür zu schade seid, dann wollt ihr mehr sein, als ich es bin. Ein Diener ist nicht mehr als ein Herr. Und wenn ihr euch um diese Sache herumdrückt, dann nehmt ihr etwas davon in Anspruch, was ich für mich nicht in Anspruch nehme. Die Haltung, die dahinter steht, nennen wir Demut. Demut. Etwas zu tun, worum sich alle anderen drücken, weil sie sich nicht die Finger schmutzig machen wollen, weil sie denken, das ist unter ihrer Würde. Ein paar Sätze also heute zu diesem Begriff Demut. Es gibt einen alttestamentlichen Vers, der wird mehrfach im Neuen Testament zitiert, der steht in Sprüche 3 und da steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wird zitiert nochmal in 1. Petrus 5, Vers 5 und nochmal im Jakobusbrief. Und das ist einer dieser Verse, die man sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen muss, was das heißt. Gott widersteht den Hochmütigen. Er sagt, wenn jemand hochmütig ist, dann bin ich nicht auf deiner Seite. Mehr noch, dann werde ich das, was du tust, nicht gut finden. Dem werde ich widerstehen. Du wirst ein Problem haben mit mir. Aber der, der demütig ist, dem wird Gott Gnade geben. Auf dessen Seite wird er stehen. Was würdet ihr euch wünschen? Dass Gott gegen euch ist oder dass Gott auf eurer Seite steht. Etwas, ja, zu dem, was ihr tut in eurem Leben, in eurem Handeln, seinen Segen gibt. Ich würde mir das Zweite wünschen. Und dieser Text, und Jesus macht das ja hier sehr deutlich, dieser Text sagt, dass Gott auf der Seite derer steht, die bereit sind, anderen zu dienen. Ich will kurz ein paar Dinge aus der Kirchengeschichte zitieren an dieser Stelle. Franz von Assisi ist mal im Alter gefragt worden, was er denn meint, warum Gott gerade ihn gebraucht hat für sein Leben. Und er soll gesagt haben, Folgendes muss der Grund gewesen sein, weshalb Gott meine Bemühungen gesegnet hat. Gott sah vom Himmel herab und sprach, wo kann ich den Schwächsten, den Geringsten, den armseligsten Mann auf Erden finden? Und er sah mich und sprach, ich habe ihn gefunden. Durch ihn will ich wirken. Warum? Denn er wird sich sicherlich nichts darauf einbilden und meine Ehre für sich in Anspruch nehmen. Er wird wissen, dass ich ihn immer gerade seiner Niedrigkeit und seiner Unbedeutsamkeit wegen benutze. Meister Eckhart, einer der großen christlichen Mystiker, das heißt der Männer, die gelehrt haben, nah am Herzen Gottes zu sein, um das mal so einfach auszudrücken, sagt, dass wahre Demut den Menschen nicht klein, sondern groß macht. Er sagt, je tiefer der Brunnen gegraben ist, umso höher sprudelt das Wasser heraus. Oder wer von oben her empfangen will, also wer etwas von Gott empfangen will, muss notwendig unten sein, in rechter Demut. Und wisset in Wahrheit, wer nicht völlig unten ist, dem wird auch nichts zuteil. Und er empfängt auch nichts, wie geringfügig es auch immer sein möge. Sind herbe Worte, ne? Der empfängt auch nichts. Ich weiß nicht, ob Gott das wirklich so ganz eng sieht, dann wären wir, glaube ich, allesamt arme Leute. Aber der Grundtenor, der ist ja, glaube ich, schon deutlich in dem, was Franziskus sagt oder hier der Meister Eckhart sagt oder dem, was Gott selbst sagt. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist ja das große Problem. Hört sich alles gut an und ist auch alles super, ne? Ist eine gute christliche Tugend, aber ist so selten zu finden, auch unter Christen. Ich mache ja immer mal wieder so Konfliktmanagement in Gemeinden, die miteinander Zoff haben. Und dann denke ich immer, wenn die das begriffen hätten, was hier steht, dann hätten sie manche Probleme nicht, die sie hier miteinander haben. Weil da geht es eigentlich immer darum, dass immer einige Leute sagen, so wie ich es will, so muss es eigentlich gehen. Ja, weil das ist so, wie Gott das will. Für diese Gemeinde, da bin ich mir ziemlich sicher. Und weil sehr unterschiedliche Leute sehr unterschiedliche Dinge für ihre Gemeinde sehen und weil sie ja von Gott autorisiert sind, auch sehr intensiv darum kämpfen, geht das meistens zulasten der Gemeinde und nicht zugunsten der Gemeinde. Das heißt, wenn Demut wirklich so oft zu finden wäre in christlichen Kreisen, dann wäre das manches einfacher, als es ist. Ist aber nicht so. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr, ist auch bei Christen so. Ich habe mich gefragt, woran liegt das? Warum ist uns das so eine Pille mit der Demut? Drei Sachen sind mir dazu eingefallen. Vielleicht gibt es noch mehr, aber das ist das, was ich so denke. Einmal ist Demut sicherlich genau das Gegenteil von dem, was Menschen wollen und wonach Menschen streben. Meine Frau ist Lehrerin, macht Religion in der 5. oder 6. Klasse, weiß ich jetzt nicht mehr. Und sie reden über diesen Satz, wer der Erste sein will, der sei aller Diener, sagt Jesus irgendwo in Matthäus oder Markus. Ich habe die Stelle jetzt nicht präsent. So. Und sie reden darüber, was es heißt, der Erste zu sein und alle anderen Diener zu sein. Und sie sammeln Beispiele, wie das geht, den anderen zu dienen. Ne? Sagt einer, so halblaut, wie das in der Klasse mal ist, und ganz trocken, das macht doch keiner. Ja, das macht doch keiner, aus ganzem Herzen. Weil das ist eigentlich etwas, was uns Menschen nicht zuerst liegt. Das tun, was keiner machen will. Das heißt, auch bei uns Christen ist es so. Eigentlich ist es dem, was unserer Grundtendenz widerspricht. Und das Zweite, was mir dazu eingefallen ist, ist, dass viele Leute ja eine falsche Vorstellung von Demut haben. Manchmal denken wir demütig, das sind so Leute, die immer lächeln und immer zu allem Ja sagen und mit allem einverstanden sind und die man überall rumkriegen kann und die immer alles machen, was man ihnen sagt. Und das will keiner. Verstehe ich auch. Will ich auch nicht. Aber das ist nicht Demut. So verstehen wir das. Jesus hat von sich gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Jesus war keiner, der gemacht hat, was die Leute ihm gesagt haben. War kein weichgespülter Typ, keiner ohne Rückgrat, keiner, auch keiner, der immer den untersten Weg gegangen ist. Das sagen Christen ja manchmal immer, Christen sollen den untersten Weg gehen. Das ist eine sehr zwiespältige Geschichte. Manchmal ist das dran und manchmal ist es richtig, aber nicht immer. Jesus war keiner, der immer den untersten Weg gegangen ist, dann wäre er nicht am Kreuz gelandet. Jesus war keiner, der weichgespült war und der immer gelächelt hat und immer gemacht hat, was alle Leute gesagt haben. Jesus war einer, über den haben sie sich aufgeregt. Der hat die wütend gemacht. Kein weichgespülter, sanftmütiger, demütiger, so wie wir das verstehen. Das heißt, Demut ist nicht die Haltung, die wir manchmal dafür halten, eben so immer der Nette sein. Ich glaube, Demut hat was damit zu tun, mit Achtung vor anderen Menschen, auch Achtung vor den Schwächeren, denen, die unter mir stehen, beruflich, bildungsmäßig, materiell, finanziell, auch geistlich vielleicht, leistungsmäßig, ein Respekt vor den anderen, die schwächer sind. Oder Demut, eine Haltung der Unterordnung, dass ich mir etwas sagen kann, wenn es wirklich dran ist, ohne mir einen Zacken aus der Krone zu brechen, auch wenn mal bereit bin, Dinge zu tun. Demut als eine Haltung, Fehler zugeben zu können. Eine Sache, die ich nicht so oft finde, auch unter Christen, dass jemand sagt, und ich weiß, das ist mir auch eine Pille, ich mache nie gerne was falsch und ich mag auch überhaupt nicht genagelt werden. Aber ich habe mir irgendwann mal vorgenommen zu sagen, wenn ich was falsch gemacht habe und man sagt mir das und ich sehe das, dann will ich sagen, jawohl, es ist so gewesen. Ich habe es versiebt, Leute. Ich habe es vergessen. Ich habe es falsch gemacht. Es ist nicht gut gelaufen und ich war es. Dazu gehört genau genommen nicht Schwäche, sondern das ist genau genommen eine Sache, die nur Menschen machen können. Jetzt will ich mich damit nicht selber loben, habe ich gerade so gesagt, aber ich glaube, das ist eine Sache für starke Leute und nicht für Schwache. Ich glaube, dass richtig verstandene Demut etwas ist für Leute, die ein Rückgrat haben, die Stärke haben und die ein breites Kreuz haben und nicht gerade die ein weiches Kreuz haben oder ein krummes Kreuz haben und die Schwachen. Ich glaube, dass nur starke Leute demütig sein können. Weil ich glaube, man kann ja nur etwas weggeben, was man vorher gehabt hat. Ne? Ich kann nur etwas aufgeben, was ich vorher gehabt habe. Ich kann nur Stärke aufgeben, wenn ich sie vorher hatte. Und Menschen, die immer noch auf der Suche sind nach sich selbst, die immer noch auf der Suche sind nach einem Selbstbewusstsein, nach der Art und Weise, wer sie sind und wer sie sein wollen, Leute, die immer danach zu kämpfen oder immer noch bereit sind, innere Festigkeit und Stärke zu suchen, haben oft mit der Demut Schwierigkeiten, weil sich das eigentlich nicht miteinander verträgt. Nur starke Leute können demütig sein. Hier, nur ein Porsche kann langsam fahren, ne? So ein Polo nicht. So, also manchmal ärgere ich mich ja auch, da fährt so ein dicker BMW vor mir her und fährt mit 40 in der Ortschaft, dann denke ich, was sind da vier Leute und so. Aber ihr versteht die Logik, die dahinter steht. Ich glaube, dass nur starke Leute etwas aufgeben können, demütig sein können, Dinge loslassen können. Man kann nur Dinge loslassen, wenn man vorher etwas gehabt hat. Deswegen glaube ich, dass Menschen, die, und das sage ich jetzt mal ganz wertfrei, eben noch auf der Suche nach sich selber sind, die noch keine innere Stärke haben, mit der Demut immer Schwierigkeiten haben werden. Weil sie müssen etwas aufgeben, was sie noch gar nicht haben. Deswegen halte ich es auch nicht für einen Widerspruch, wenn Christen ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein haben. Es gibt ja so ein paar Begriffe, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, mit dem Christen so Schluckbeschwerden haben bei bestimmten Begriffen. So wie mit Selbstverwirklichung zum Beispiel, ist ein Begriff, der unter Christen gar keine gute Presse hat, weil er immer so den Beigeschmack hat von, da sind so Leute, die wollen sich selbst verwirklichen und die boxen durch und die setzen sich durch gegen alle Widerstände und so. Dabei heißt der Begriff Selbstverwirklichung hier erst einmal nur, dass ich das verwirkliche, was ich bin, was ich selbst bin, wer ich bin, dass dem Raum gegeben wird, was fromm gesagt Gott in mich hineingelegt hat, das Selbst, was ich geworden bin, das darf ich verwirklichen. Und ich glaube, dass es ein guter Prozess ist, ein wichtiger Prozess ist. Und dass, wenn man den durchlaufen hat, erst dann kann man demütig sein. Wenn man den noch gar nicht hat, ist Demut nur ein Krampf. Und nur ein Nervkram. Und kann nicht wirklich überzeugend passieren. Ob man in diesem Sinne demütig ist, kann man immer am leichtesten dann feststellen, wenn Leute einem an den Karren fahren, auch vielleicht zu Unrecht an den Karren fahren und mich verletzen, weil um ein anderes Bild zu gebrauchen, je höher das Podest ist, auf das ich mich selber stelle, umso tiefer kann ich da runterfallen und umso mehr tut das weh. Und je mehr das weh tut, wenn mir einer ans Zeug will, je mehr das weh tut, wenn mich einer von meinem Podest holt, umso nötiger habe ich diesen Begriff für mich durchzudeklinieren, was es heißt, demütig zu sein. Weil je höher ich stehe, umso tiefer kann ich fallen, umso mehr tut es weh. Das Dritte, was mir eingefallen ist, warum das mit Christen so schwierig ist, weil manchmal im Christentum interessanterweise in der Religion der Demut die Hochmut drinsteckt. Es gibt Leute, die sind so demütig, dass sie schon wieder hochmütig sind. Ist euch das mal aufgefallen? Ich habe das immer mal wieder erlebt, wenn Menschen Christen geworden sind, die nicht aus der Gemeinde kommen und so eine richtige Bekehrung, eine richtige Veränderung ihres Lebens erlebt haben und dann in unsere Gemeinde gekommen sind und dann so nach ein paar Wochen plötzlich festgestellt haben, die anderen in der Gemeinde, die sind schon 10, 20 Jahre dabei, die sind alle irgendwie mittelmäßig, die reißt nichts mehr vom Sitz. Und dann vergleicht man ganz schnell zwischen dem, was man selber erlebt und was Gott in mein Leben an Veränderung hineingelegt hat und dem, wie die anderen nur sind. Dann kommt man sehr schnell zu der Erkenntnis, dass man selber zur geistlichen Elite gehört und die anderen sind so das geistliche Fußvolk. Da werden Menschen, die ganz am Anfang ihres geistlichen Lebens stehen, plötzlich zu denen, die über denen stehen, die schon ganz lange Christen sind. Das ist Hochmut. Vielleicht habt ihr mal was von C.S. Lewis gelesen, britischer Literaturwissenschaftler und Christ. Er hat ein geckes Buch geschrieben, das heißt Dienstanweisung an einen Unterteufel. Der ist einer Christ geworden und so ein Teufel kriegt den Auftrag, den vom Glauben abzubringen und der hat damit Probleme und dann fragt er ab und zu seinen Vorgesetzten und der schreibt dann ab und zu Briefe an seinen Unterteufel, wie er mit seinem Klienten da umgehen soll. Und kurzes Zitat. Der Vorgesetzte schreibt also an den Unterteufel, dein Patient ist demütig geworden. Hast du ihn auf diese Tatsache schon aufmerksam gemacht? Alle Tugenden verlieren für uns Teufel an Schrecken, sobald sich der Mensch ihres Besitzes bewusst wird. Alle Tugenden verlieren für uns Teufel an Schrecken, sobald sich der Mensch ihres Besitzes bewusst wird. Diese Erkenntnis trifft in besonderem Maß auf die Demut zu. Schmuggle in seine Gedanken die angenehme Erwägung, wahrhaftig, ich bin demütig geworden. Und du wirst sehen, fast unverzüglich wird sich der Stolz zeigen. Der Stolz über die eigene Demut. Und dann kannst du arbeiten. Also, das Christentum ist zwar eine Religion, in der Demut eine große Rolle spielt, und trotzdem stehen wir alle verrückterweise, vielleicht weil wir Christen sind, ganz stark in der Gefahr, hochmütig zu sein. Über die, die keine Christen sind. Über die, die noch nicht so weit sind wie wir. Über die, die endlich mal dahin kommen müssen, wo wir schon herkommen. Und alles das, was so dazugehört. Ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen. Ne? Letzte Sache, Frage. Wie kann man es lernen, demütig zu werden. Demütig sein, habe ich gefunden, heißt nichts anderes als wahrhaftig sein. Vor Gott, vor den Menschen und auch vor sich selbst. Der wahrhaft demütige Mensch im Sinne des Evangeliums macht sich nicht künstlich klein oder schlecht. Das ist keine Demut, sich klein oder schlecht zu machen, sondern er übt sich darin, sich selbst mehr und mehr mit den Augen Gottes zu sehen und auf alle Rollen zu verzichten. Ehrlich sein. Sich selber ins Gesicht zu gucken und zu sagen, jawohl, Horst, das bist du. So bist du. Mit den Stärken, okay, aber auch mit vielen anderen Sachen, mit denen du zu tun hast. Ehrlich sein vor anderen, zu sagen, jawohl, das bin ich. Kann man natürlich nicht vor jedem, vollkommen klar. Aber auch bereit sein, ehrlich zu sein, auch vor anderen. Keine Potemkinschen Dörfer zu bauen, also nichts größer zu machen, als es ist. Und vor Gott zu sagen, der bin ich. Der Weg zur Demut über die Ehrlichkeit vor mir und vor den Menschen und vor Gott. Vielleicht habt ihr ein bisschen Muße, jetzt gleich, wenn wir das Mahl miteinander feiern, in dem es ja darum geht, dass Jesus für unsere Sünden gekommen ist, uns zu Kindern des Vaters gemacht hat, uns von ganz unten berufen hat in sein Wohnzimmer. Wenn ihr Zeit habt, während Brot und Kelche durch die Reihen gehen, dann könnt ihr ja mal überlegen, wem könntet ihr in der nächsten Woche die Füße waschen? In diesem Sinne. Also wem könntet ihr in der nächsten Woche was Gutes tun? Jemandem, der gar nicht damit rechnet, der da vielleicht vollkommen überrascht ist, etwas zu tun, vielleicht was durchaus auch unter eurer Würde ist. Einfach, weil ihr wisst, dass es dem anderen gut tut und für ihn wichtig ist. So wie Gott gekommen ist, uns in der Gestalt Jesu Christi gut getan hat und uns eingeladen hat, Kinder seines Reiches zu werden. Amen.